Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge 7700 Tage. Willkommen im Februar, willkommen in der neuen Woche, willkommen beim Duo Stida Lucaccio. Mir gegenüber.
Ah, du hast mir zerfetzt schon das Trommelfell.
Antonio Lucaccio.
Ach, und mir gegenüber der wirklich gut gelaunte und blau bekäppte.
Ja.
Du hast eine blaue Cabbie an? Wow, ja. Wahnsinn, was für ein Intro. Sascha Stieler,
ja, neben, klar.
Mir, neben mir.
Ich wollte einfach mal so ein bisschen mit Schwung hier in die Woche starten,
ja.
Antonio. Und man muss sagen, heute gibt es nicht so ein großes Thema, das Überthema für unseren Podcast, sondern wir müssen über die letzte Woche sprechen, Antonio.
Ja.
Denn die hat es in sich. Das Leben hat reingegrätscht, mhm, in jeglicher Form.
Absolut.
Es gab Todesfälle, es gab Geburtstage, es gab Konzerte, es war wieder einiges los und wir wollen so ein bisschen euch natürlich mitnehmen, was so gerade in unserem Leben passiert ist.
Wollen wir gleich mit dem Positiven erstmal starten?
Ja, lass mit dem Positiven
Sascha,
anfangen.
Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Ich habe drauf gewartet. Danke. Gut, dass du damit anfängst.
Ja, Sascha hatte letzte Woche Geburtstag.
Ja.
Am 27. Januar. Ja.
Sag nochmal, mit wem ich Geburtstag habe.
Das ist so krass, dass ich weiß, dass dir das so wichtig ist.
Nee, weil dann, so merken sich Leute meinen Geburtstag. Weil das, du kannst ganz einfach, dann kannst du es nämlich googeln.
Ja, Sascha hatte mit anderen Menschen Geburtstag.
Ja. Und sag's nochmal.
Ja, Wolfgang Amadeus Mozart.
Ja.
Amadeus. So,
sieht's nämlich aus.
Der Wolferl.
Mit Mozart habe ich zusammen Geburtstag.
Das ist unglaublich. Ich meine, überleg doch mal, ne?
Ja.
Also es gibt ja nicht so viele Tage im Jahr.
Mhm.
Und es gibt ja relativ viele bekannte Persönlichkeiten auch über die letzten Jahrhunderte.
Ja, klar.
Es muss ja irgendwie jemanden geben, der an dem Tag geboren ist oder gestorben ist.
Na klar,
der
bekannt aber ist. Mozart ist ja wohl schon, ist ja Premium-Klasse.
Ja, aber was würdest du denn sagen, wenn du zusammen mit Michael Jordan zusammen Geburtstag hättest?
Nee, das würde mich gar nicht so interessieren. Warum? Basketball ist doch egal.
Ja?
Ja, klar. Aber Mozart.
Und was ist dann, wenn du mit Hitler zusammen Geburtstag hast? Ist es dann eine Bestrafung oder?
Das ist schon blöd.
Ja. Deswegen würde ich das. Ich versuch's. Ich find's großartig, dass du geboren bist.
Danke.
Aber
wir haben ja alle was davon.
Mit dem Mozart-Vergleich, das da vielleicht wahrscheinlich, weil du meinst, der war auch Komponist.
Ja, klar.
Ah,
natürlich.
Jetzt check ich das erst.
Also, guck ab.
Sorry, dass ich mich ein bisschen lustig darüber mache. Also, aber es ist ja auch ein bisschen.
Ja,
lustig.
Man muss auch dazu sagen, das wirkt jetzt so, als ob mir mein eigener Geburtstag wahnsinnig wichtig wäre. Das Gegenteil ist der Fall.
Stimmt, ja.
Ich bin totaler Geburtstagsmuffel eigentlich. Das liegt auch ein bisschen an der Jahreszeit, dass es nicht unbedingt die Zeit ist, wo man sagt, ja klar, kommt alle vorbei in den Garten, wir grillen. Können wir natürlich trotzdem machen, haben wir aber nicht gemacht. Wir sind stattdessen einen Tag später nach Hannover gefahren. Aber bevor wir euch das erzählen, hast du es so mit Sternzeichen eigentlich, Antonio?
Ich weiß nicht mal, wann welche Sternzeichen sind.
Willst du wissen, welches Sternzeichen ich bin?
Ja.
Weil du gefragt hast. Ich bin ja Wassermann.
Okay.
Ich bin Wassermann. Ich finde das ein gutes, also ich bin damit sehr wohlig.
Gibt es denn ein schlechtes Sternzeichen?
Nee, aber ich habe gelernt, in der Astrologie ist es wohl so, dass man im Laufe seines Lebens immer mehr zum Aszendenten wird. Ja?
Was ist das?
Der Aszendent ist sozusagen der andere Pol. Der bestimmt sich so ein bisschen auch mit der Uhrzeit, wann du geboren bist.
Oh Gott, ja? Ey Gott. Aber das sind so Themenfelder, da bin ich ganz schnell
und
raus.
Pass auf, ich bin geboren als Wassermann, ich werde aber zum Stier. Das ist nämlich mein Aszendent. Und ich fühle das. Ich fühle das, ich fühle den Wassermann, aber ich fühle auch von Jahr zu Jahr mehr den Stier. Mit dem Kopf durch die Wand. Das macht natürlich auch was, wenn man Familie hat, dann wird man eben ein bisschen zum Stier oder zum Löwe. Ja, und das fühle ich. Ja, oder zum Silberrücken.
Was ist denn das für ein Sternzeichen? Das habe ich ja nie gehört. Gibt es das auch?
Du nicht den Silberrücken?
Nee, welcher Monat ist das?
Den gibt's nicht.
Also.
Ich meine nur.
Wegen grauen Haaren meinst du jetzt, oder?
Nee, naja, weil man man wird irgendwann.
Oder so ein Panzer dir. So,
ja, irgendwann so wird man zum Beschützer.
Ja, stimmt. Du bist der Beschützer von mir.
Genau. Ich bin dein Silberrücken.
Ich bin bei dem Thema komplett raus, weil das ist so, erstens kann ich mir das überhaupt nicht merken.
Ja.
Und ich kann damit überhaupt nichts verbinden. Aber ich finde es interessant, dass du das so siehst.
Ich krieg das zumindest mit.
Ich habe auch kein Unterschiedsgefühl zwischen jetzt 4. Februar und 8. April.
Ja. Jetzt
also
ist
natürlich, außer dass es halt hoffentlich ein bisschen wärmer wird.
Ja.
So, ne?
Ja. Jetzt ist ja Lichtmess.
Was ist das?
Lichtmess, aber wir steigen jetzt zu sehr ein in gefährliches Halbwissen.
Ja.
Aber eigentlich sagt man, am 2. Februar ist Lichtmess. Und das ist der Moment, wo es wahrnehmbarer wieder heller wird.
Ach so, ja, weißt ja,
du? Weil jetzt kannst du ja sagen, seit 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Du kriegst es ja aber erstmal nicht mit.
Aber ich krieg das, ich krieg das schon mit.
Genau.
Und ich fühle das auch schon mehr.
2. Februar ist im Prinzip der Punkt, wo dann aber wirklich mal die Weihnachtssachen wieder rausfliegen sollten.
Ja.
Und wo man spürbar wieder wahrnimmt, oh, es wird ein bisschen später dunkel und ein bisschen später hell.
Ja. Ich war letzte Woche im Gottesdienst.
Ja.
Und das war ja dann schon der was war das, 25. Januar.
Ja.
Und komplett alles war noch da. Also Weihnachtsbaum, Weihnachtskrippe, ja. Adventskranz. Hatten sie einfach noch nicht weggeräumt, sah noch schön aus.
Ja, aber guck, nach Lichtmess ist Ruhe.
Weiß gar nicht, ich war gestern bei einem Kumpel, der hat auch noch seinen Weihnachtsbaum stehen, geschmückt.
Aber ich weiß es, für manche ist Lichtmess wirklich das Datum.
Ich denke, die meisten denken einfach noch, sieht noch schön aus und ich lasse es noch stehen.
Der Tannenbaum ist ja komplett verwelkt da im Wohnzimmer stehen.
Ja, das war irgendwie 29. 30. Januar, der Weihnachtsbaum steht noch da und sah noch gut aus. Das ist
Antonio,
total verrückt, oder?
Worüber ich mich auf jeden Fall sehr gefreut habe, ist, dass du mir einen Tag nach meinem Geburtstag einen wunderbaren, leckeren Schokokuchen.
Italienischen Schokopuddingkuchen.
Ja. Ich will gleich das Rezept wissen.
Das kannst du gleich sofort sagen.
Ja, sag mal.
Und zwar, du zerlässt zum Beispiel eine Tafel Schokolade.
Ja.
Am besten eine gute Lindschokolade, 90%ig, also edelbitter.
Also schon so 90%, okay.
Ja, 90% Anteil Schokolade.
Ja. Ja.
Und dann nimmst du 5 Eier, du teilst sie, nimmst das Eigelb, packst da 100 Gramm Puderzucker rein, 24 Gramm Vanillepuderzucker, 20 Gramm Speisestärke und 25 Gramm Mehl.
Ja.
Verrührst das,
packst
die Schokolade dazu und ich glaube so 50 Gramm Butter zerletzt, packst das auch noch mit rein. Und dann nimmst du das getrennte Eiweiß, schlägst es auf, packst auch da nochmal 100 Gramm Puderzucker rein und dann vermengst du es ganz leicht mit einem Löffel.
Ja.
Und machst eine schöne Brühe draus.
Ja, ja.
Und füllst das in sozusagen in eine Form und wächst es etwa 40 Minuten bei 150 Grad.
Oh, also ich muss sagen, und wenn euch das jetzt gelangweilt hat, es sei gesagt, das war ein außerordentlich guter Schokokuchen.
Mm.
Also er war wirklich wahnsinnig lecker. Der ging dann am nächsten Tag, ging das noch gut weg bei uns zu Hause.
Mm.
Ja. Und also danke dir dafür.
Sehr gern.
Und man muss sagen,
Ding ist, wir schenken uns ja immer wahnsinnig viele Gutscheine.
Ja.
Und keinen lösen wir ein.
Genau, das
also,
ist der Trick.
Außer ich habe meinen eingelöst. Du hattest mir eine Paddle-Tennis-Stunde gebucht bei einem richtig guten Profispieler.
Mhm.
Hat großen Spaß gemacht. Aber alle anderen Gutscheine, die wir uns gegenseitig geschenkt haben über die letzten Jahre, haben wir nie eingelöst.
Ja.
Also du hast mir einen Go-Kart-Fahren Gutschein geschenkt.
Ja.
Also wo wir zusammen auf so einer richtig geilen Go-Kart-Bahn miteinander in ein Rennen fahren.
Ja.
Das hast du mir geschenkt, kurz nachdem ich einen Führerschein hatte.
Ja.
Weil du gesagt hast, ich habe eh keine Chance.
Genau, ich wollte
jetzt
das ausnutzen.
Jetzt wird es aber anders sein.
Nee.
Durch mein rumänisches Blut werde ich, das war ich Grund und Boden.
Nee, ich glaube, das Rennen würde so ablaufen, dass du, sagen wir mal, wir fahren 10 Runden und am Anfang, du bist wahnsinnig aggressiv und dann denke ich, na gut, lass ihn machen und kurz in der 9. Runde sehe ich dich schon weit vor mir, wie du einfach ohne Grund in so einen Reifenschnappel fährst und festhängst. Und in dem Moment überhole ich dich mit 5 km/h, so ganz langsam.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja, so stelle ich mir es vor.
Ja.
Dann habe ich dir einen Gutschein geschenkt, dass wir zusammen zur Session gehen und uns betrinken.
Ja.
Haben wir auch noch nicht geschafft?
Ja.
Ich konnte dich noch nicht motivieren zur Session und zum Betrinken vorbeizukommen.
Naja, es ist ja so,
aber
dass unser Leben...
Aber wir sind ja eh schon immer auf Session und betrunken.
Genau.
Ja, und also diverse Gutscheine lagen im Schrank, da dachte ich, ich backe dir jetzt einfach was.
Ja,
weil es
war
super. Wollte dir noch eine mega gute Weinflasche vorbeibringen, aber ich wusste ja, dass wir zusammen unterwegs sind mit dem Bus.
Ja.
Und und dann dachte ich, nee, ich gebe dir den Wein demnächst mal noch.
Ja. Oh, das ist gut, das wusste ich noch nicht.
Ja, weil ich weiß, dass du ja jetzt jeden Abend mal so ein Schlückchen Rotwein trinkst.
Jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkst.
Nein, aber dann dachte ich so,
nee, aber ist das
so,
im Winter
dann,
trinke ich
weißt
Rotwein.
Du, dann kommt das auch weg und dann ist es irgendwie ein Geschenk, was du auch wirklich benutzt und nicht, wo ich schon wieder sage, ich schenke dir eine Fußmassage.
Ja, definitiv.
Von mir. Mit Pediküre.
Ich schenke dir das Doppelzimmer beim nächsten Gig. Ja.
Wie meinst du das?
Dann kannst du meine Füße massieren.
So, genau. Dachte ich, nee, das lasse ich mal sein.
Ja.
Ich schenke dir was gleich dann verzerrt wird und was vielleicht Freude auslöst.
Das finde ich super. Und ich will an dieser Stelle noch sagen, ein großer Lebenstipp, jetzt kommt's.
Ja.
Wir haben bei uns familienintern den Geburtstag abgeschafft.
Ja.
Und es gibt die Geburtstagswoche. Und das ist so gut.
Das klang am Anfang so bescheiten.
Nein, auf keinen Fall. Da bin ich der falsche Typ für. Das Leben muss gefeiert werden und es gibt die Geburtstagswoche. Aha. Und das ist sowohl für die Jungen als auch für die Alten extrem super. Weil, pass auf, was passiert ist, dass an dem Tag kannst du auch mal das Handy ausmachen. Ja. Weil es gibt ja doch Leute, die wollen einem gratulieren. Das ist auch was Schönes. Aber wenn das so geballt ist an einem Tag, denkt man manchmal, oh nee, ich kann jetzt nicht das 7. Gespräch führen. Wie geht's und wie läuft's? Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Wenn sich das auf eine Woche streckt und man auch im Freundeskreis weiß, ey, ich kann den Typen auch 3 Tage danach anrufen, das ist so schön, weil ich freue mich dann wirklich über die Anrufe und über die Nachrichten und es ist nicht ganz so, weißt du, es verteilt sich. Und für Kinder ist es auch geil, weil ich habe das erlebt, gerade bei jüngeren Kindern, ist oftmals Geburtstag hat eine riesen Bedeutung für die. Und dann lastet ein enormer Erwartungsdruck auf diesem Tag. Und dann ist spätestens nachmittags die Kraft weg. Dann macht man noch eine Party und alle streiten sich eigentlich nur. Ne? Und man denkt, was für ein Stress. Verteilt es doch einfach auf die Woche. Ne? Und dann kann man die Großeltern besuchen und den Kindergeburtstag 3 Tage später feiern. Also die Geburtstagswoche, ich plädiere deutschlandweit dafür. Ja. Und wenn was von mir übrig bleibt und am Ende die Leute sagen, ach, das war doch derjenige, der die Geburtstagswoche eingeführt hat. Was hat denn der noch
das
gemacht?
Geburtstagsjahr.
Der hat, glaube ich, auch Musik gemacht, irgendwas mit Saxophon. Ja, egal. Der hat die Geburtstagswoche eingeführt. Das hat die Lebensqualität im Land verbessert.
Ja.
Guck doch mal.
Ja, also ja. Also ich das Ding ist, ich gehe dann gleich organisatorisch ran.
Ja.
Das heißt, du müsstest einen Verein gründen.
Ja.
Und du müsstest Unterschriften sammeln.
Nee, das reicht,
wenn
sich
du
das
was erreichen möchtest.
Ja.
Wenn du was erreichen möchtest, musst du dafür einstehen.
Ja, aber du musst dein Leben, sprech das
nein,
rum.
Du musst jetzt dein Leben dafür opfern,
ja.
Damit man, also das Ding ist, du kannst jetzt deinen Geburtstag dann auch nicht mehr wirklich feiern,
ja.
Weil du musst jetzt dich dieser Sache komplett verschreiben, sodass du noch mit 72 vorm Bundestag mit so einem Schild stehst und sagst, jetzt für Geburtstagswoche plädieren.
Ich hatte eher
und dann
darauf
auch
gehofft,
so, da gibt es dann so Rechte.
Oh.
Du musst nicht auf Arbeit oder wenn das, dann müssen jeden Tag alle gratulieren. Du
ja,
musst, kommst
klar.
rein und immer alle, aber so eine ganze Woche lang.
Ja, na das klingt jetzt zu kompliziert. Sprech das einfach rum. Der Podcast hier hat eine enorme Reichweite. Ich gehe davon aus, dass das jetzt klar ist nach der Sendung. Da müssen wir jetzt nicht wieder drüber reden.
Nee,
so.
Nie wieder.
Ich bin ja noch in meiner Geburtstagswoche.
Ja, stimmt,
deshalb
noch einen
ist sozusagen
Tag, ja,
eigentlich
ja.
heute die darf ich bestimmen in unserem Podcast.
Ich sag gar nichts mehr ab jetzt.
Freunde, apropos Podcast, unser Live-Podcast in Leipzig ist ausverkauft.
Ja.
Es gibt auch irgendeinen Gewinner, ne? Wir hatten Gästeliste-Tickets.
Das müssen wir jetzt
recherchiere das während meines nächsten Monologs.
Es gibt mehrere, die auch uns über verschiedene Kanäle geschrieben haben.
Ja.
Aber wir haben ja gesagt, schreibt uns auf Spotify in die Kommentare.
Ja.
Und da nehmen wir jemanden. Und
ja.
zwar, ich lese es gar nicht durch. Ich sag einfach, wer es gewonnen hat.
Klingt total seriös. Manche machen so ein Losverfahren.
Oh Gott. Ja, wollen wir ein Losverfahren? Ich mache einfach mal meine Augen zu,
ja?
Und drücke drauf. Und zwar, Sascha, habe ich die Augen zu?
Ja.
Und jetzt sage ich da. Ah, Caro Levens. Du hast gewonnen.
Hat sie sich auch Gästelisten-Tickets gewünscht?
Doch, danke für euren Podcast. Die Leichtigkeit und Liebe zur Musik ist immer wieder schön. Liebe Grüße aus dem Erzgebirge. Ah ja, darf ich schreiben für die Gästeliste? Fragezeichen.
Perfekt.
Also, jemand aus dem Erzgebirge hat gewonnen.
Ja, 2 Tickets.
2 Tickets für den 24.02. Ja. Sorry für das Lustverfahren. Das musste jetzt einfach sein.
Das war wirklich war spontan. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Podcast ist, wie gesagt, ausverkauft. Und wir haben uns überlegt, da wir jetzt schon sehr gefallen am Live-Podcast gefunden haben.
Ohne ihn gemacht haben.
Ja, aber wir wissen, das wird gut. Wir wissen, also ich fühle das, dass das ein Ding wird. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Das können wir auch noch mit 75 machen, wenn uns die Feinmotorik verlassen hat.
Also in 2 Wochen schon.
Eigentlich. Ja, und wenn ihr vielleicht denkt, Mensch, also vielleicht ist es auch gut jetzt mal mit der Musik. Es klingt nicht mehr so, wie es früher mal klang. Podcast können wir immer noch machen. Weißt du, 75 können wir aus dem Altersheim, können wir immer noch eine Sendung aufnehmen.
Das ist so geil. Dieses Bild, wie wir beide in so einem Altersheim.
Ja.
Du bist Zimmer 14, ich Zimmer 17.
Und vor allem auf Spotify gibt es ja dann die Möglichkeit, die Sendung auch in vierfacher Geschwindigkeit abzuspielen. Sprich, wir können auch ganz langsam reden.
Und dabei noch essen. Ich freue mich schon, wenn wir dann uns in der Kantine mal treffen, Sasch.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich weiß nicht, ich kann mit dem Gefallen ganz, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich nervig dann, aber ich kann ganz viel mit dem Ding anfangen, Pflegeheim.
Ja.
Wenn man noch was kann. So, ja. Und dann trifft man sich aufs Kartenspielen und so. Und dann gibt es ein Zimmer, wo ich üben kann.
Ja. Naja, das ist natürlich jetzt eine romantische Vorstellung. Ich weiß nicht. Aber gut. Weiß ich nicht. Also meine große Vorfreude.
Ja, doch. Nein, okay. Ich freue mich schon so drauf. So dieses, man muss sich auch nicht einen Kopf machen übers Essen.
Ja.
Dann gibt es so verlorene Eier mit Kartoffeln, die total zerkocht sind.
Oh Gott.
Ich freue mich. Und dann gibt es immer so einen Kompott.
Ja. Oh Gott. Bist du doch gar nicht der Typ für so...
Für Kompott? Doch.
Das ist ja aus Dosen dann.
Ach so, nee, das mache ich nicht so.
Ja.
Aber ist egal, ich esse es dann trotzdem mit Vanillesoße drüber und so. Und dann denke ich, jetzt wäre schon wieder Zeit für einen Kaffee.
Ja, ich will dir deine romantische Vorstellung nicht kaputt machen. Bis dahin, Antonio, haben wir aber noch viel, viel zu tun, bis es endlich soweit ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, wir werden weitere Live-Podcasts machen in diesem Jahr.
Ja.
Dürfen wir das schon sagen, Antonio?
Ja,
ich habe gar nicht gefragt.
Wir sind im Gespräch mit dem Malzhaus in Plauen. Da werden wir bald was bekannt geben.
Plauen.
Wir machen einen Podcast in Dresden.
Ja.
Und wir werden vielleicht noch einen größeren Podcast sogar noch in Leipzig dieses Jahr machen.
Ja. Und die Devise ist, also das Wort groß ist eigentlich gar nicht so das Richtige, weil wir wollen wirklich, dass der Podcast...
Große war der falsche Ausdruck.
Ja.
So, für 160 Leute.
Ja.
Weil das Horns ist ja wirklich klein, wo wir jetzt spielen werden und den Podcast aufnehmen werden. Also es ist ja eine Mischung aus Podcast und Konzert.
Ja.
Da passen maximal 80, 85 Leute rein und haben gemerkt, boah, das ist halt wirklich eine Größe, das ist super schnucklig.
Ja.
Aber 20, 30 könnten vielleicht mehr noch rein.
Ja.
So, aber viel, viel größer sollte es auch sein.
Wir wollen bewusst, dass es intim bleibt, nicht wahr? Weil ich meine, wenn wir reden, dann kommen Zwischenrufe. Nee, also es muss beschaulich bleiben und macht gerade großen Spaß, zusammen mit meiner Frau Sandra Ludewig überlegen wir uns gerade schon, wie das Ganze aussehen soll und dass es sich absetzt zum Konzert.
Ich wurde jetzt schon mehrfach drauf angesprochen, warum du deine Frau Sandra Ludewig nennst.
Ja, gewöhnt euch doch dran, sie heißt Sandra Ludewig, die steht auch so in meinem Telefonbuch, wenn Sandra Ludewig... Wenn Sandra Ludewig anruft, steht auch Sandra Ludewig in meinem Handy.
Ja, das ist doch richtig. Aber ich wurde schon wirklich mehrfach angesprochen, warum sagt er zu seiner Frau den vollen Namen?
Ja, ich sage auch manchmal Frau Ludewig. Ne, wenn's streng wird, sage ich Frau Ludewig, wie ist es denn? Ja. Und ich habe ja auch oft bei ihr mitgemacht. Also sie macht ja nicht nur unsere Fotos, sondern ich mache auch ihre Fotos.
Scheiße, ich glaube, wir lachen heute zu viel, man kann gar nicht uns folgen.
Nein, aber war wirklich so. In der Zeit, wo ich sie kennengelernt habe, ist das Ganze bei ihr wirklich groß geworden. Also dann war es nicht nur so, fotografier mal hier alleine jemanden, sondern mit einmal großes Team und mit einmal nicht nur im Club, sondern Stadion. Und sie hat mich dann einfach mitgenommen und ich habe tatsächlich einfach mit ihr zusammen dann solche Live-Events zum Beispiel fotografiert. Und da war das auch oft so, dass ich dann gesagt habe, naja, ist Frau Ludewig. Ne? Frau Dr. Ludewig war...
Sag mal, wie geht's denn mit der Kamera, hast du dann gesagt.
Oder? Genau, ne, und hat sie mir erklärt und dann ging das los. Ne? Und deshalb heißt sie Frau Ludewig.
Klingt auf jeden Fall so, als wäre sie der Chef bei euch.
Ja. Nein. Ich glaube,
pass auf, was du jetzt sagst.
Nee, aber es ist wirklich, ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis von einer langen Beziehung und auch vielleicht von einer funktionierenden Familie, sondern dass die Rollen, also bei uns ist es zumindest so, nicht so ganz klar verteilt sind. Ne? Also jeder hat so einen besetzten Platz, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass so einer dominanter ist oder dominant sein will oder sowas, sondern es ist wirklich so auf Augenhöhe. Und ich glaube, anders würde das gar nicht funktionieren. Oder man hat irgendwie so einen Kink, aber der lässt sich meistens nicht 15 Jahre durchziehen, nicht wahr?
Ja.
Ja. Also deshalb, Props.
Das funktioniert, deswegen funktioniert das auch bei uns so gut.
Ja.
Weil ich der Chef bin.
Ja. Da geht mir aber gleich hier die Lache. Können wir den Podcast auch ganz schnell beenden.
Okay, gut, weiter.
Antonio, was ich sagen wollte, wie waren wir denn jetzt auf Sandra gekommen? Ach so, ich habe überlegt, vielleicht können wir auch Sandra mal in diesen Podcast einladen, weil ich fände das interessant, mal so ein bisschen aus ihrer Sicht auch zu hören, wie plant man denn zum Beispiel ein Fotoshooting? Vor allem mit uns beiden. Was passiert da? Wir hatten nämlich gerade ein sehr schönes Shooting mit ihr.
Ja, ja.
Sehr spontan. Das würden wir dann aber vielleicht in der Sendung mit Sandra auswerten,
nicht wahr?
Das ist
eine gute Idee. Ich finde spontane Fotoshootings generell die besten.
Ich hatte
das an, was ich auch an dem Tag anhatte.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und ich wurde darauf angesprochen von Leuten, die natürlich mich näher kennen, warum hattest du das Schlaft-T-Shirt an?
Das ist gut. Aber hey,
da habe ich gesagt, ich habe mich da aber sehr, sehr wohl gefühlt in dem Schlaft-T-Shirt.
Ja. Ja.
So sehen die Bilder auch aus.
Ja, aber man muss sagen, die Hauptdarsteller in unserer Band sind unsere beiden Instrumente. Das heißt, solange die hübsch aussahen, und die hatten sich richtig hübsch gemacht. Richtig hübsch, ihr werdet es bald sehen. Wir haben ein vollgespraytes Klavier von einer Künstlerin. Da kommen wir dann vielleicht in der Sendung mit Sandra dazu. Und es sah ganz toll aus. Also das Klavier hatte sich herausgeputzt. Dein Saxophon glänzte auch natürlich. So, deshalb war ganz tolles Shooting.
Ach, Sasch, das Leben hat ja aber auch nicht nur die glänzenden Seiten.
Nein.
Sondern es gibt ja auch Brüche und es gibt Momente, wo man mal kurz innehält und mal ganz schön doll schluckt. Und ich habe auch... trotz allem, dass du Geburtstagswoche hast, hatte ich auch häufiger mal den Moment, wo ich geweint habe und Tränen in den Augen hatte, weil ein wirklich nah, enger Freund von uns gestorben ist, beziehungsweise ich würde es ein bisschen mehr noch mehr so herausstellen, dass er eigentlich unser Mentor ist.
Ja.
Und Mentor war ein ganz wichtiger Lehrer für uns, Richie Bayrack aus Amerika, aus New York, der viele, viele Jahre jetzt schon in Deutschland lebte. Seit 2001, kann man sagen. Also schon auch wirklich jetzt nicht mal kurz vorbeigeguckt hat, sondern wirklich die letzten 25 Jahre seines Lebens hier verbracht hat. Und er ist mit 78 Jahren gestorben im Krankenhaus in Worms. Wir haben ihn Ende Dezember nochmal besucht und da fiel ihm das Reden schon schwer. Hat aber trotzdem 2 Stunden lang von Beethoven erzählt, Liszt.
Ja,
und
es ging nur um Musik. Ja. Es war gefühlt so ein bisschen unsere letzte Stunde. Man muss dazu sagen, der Vollständigkeit halber, Richie war Klavierprofessor hier in Leipzig. Genau. Und so haben wir ihn auch schon in sehr jungen Jahren kennenlernen dürfen.
Mit 16.
Mit 16, genau.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, schon einige Male hier über Richie erzählt. Es gibt auch eine Jazz-Folge, wo wir über ihn berichten.
Ja.
Er ist am Montag verstorben.
Ja, am 26.
Am 26. Januar, genau. Und,
genau eine Woche,
ja,
vor einer Woche.
Und wie gesagt, Antonio hat es gerade gesagt, wir haben ihn im Mitte Dezember, am Ende unserer Tour, noch einmal besucht. Nämlich du, Gaga und ich. Und das war auch so dieses Dreiergespann, was ihm in der Zeit, wo er in Leipzig war, an den Fersen klebte. Und Richie war mehr als ein Lehrer, nicht wahr?
Ja.
Und auch das hast du schon gesagt. Und es war unglaublich berührend, ihn nochmal zu besuchen, und im Nachhinein, jetzt muss ich sagen, bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir das gemacht haben, weil Richie hat uns vor allem in unserer Studienzeit natürlich ganz doll begleitet, 2005, 2006 bis 2013, und ist dann auch in Rente gegangen und ist dann eben in die Nähe von Mannheim gezogen, und deshalb war es dann nicht mehr so ein enger Kontakt, und umso wichtiger, dass wir ihn jetzt nochmal besucht haben, und es ging nur um Musik. Es war wirklich wie die letzte Stunde, und es war, ja, ich muss auch sagen, im Vorfeld, du hattest ja so ein Update eigentlich aus dem Pflegeheim.
Ja, ich hatte engen Kontakt mit den Leuten vor Ort, ja.
So, und du hast uns dann schon immer gesagt, ey, Richie, geht's nicht so gut, vorletzte Woche, und dann ging es wohl relativ schnell, man war so drauf eingestellt, und ich dachte auch, ey, dieser Mann ist gefühlt 20 Jahre älter geworden, als man dachte bei seinem Lebensstil.
Ja.
Und er hat wirklich ein unglaubliches Leben und eine unglaubliche Biografie hinter sich. Trotzdem muss ich sagen, an dem Tag, wo du dann geschrieben hast, hey, Richie ist gerade verstorben, hat es mich auch ganz schön getroffen.
Ja, ich habe einen Tag davor schon abgeschlossen gehabt.
Ja.
Das klingt jetzt doof, aber ich hatte die Nachrichten, dass er ja palliativ behandelt wird. Und das, ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, man kann da jetzt nicht mehr helfen.
Ja.
Und dann, das hat schon was in mir ausgelöst. Weil ich glaube, es löst halt mehr aus auf der einen Seite, weil man merkt, man wird selber älter. Es zieht die Zeit vorbei, wo man so angefangen hat und gestartet ist und die Energie auch irgendwie aufgenommen hatte, und es war alles noch so neu, und man schaut da drauf und es ist einfach mal 15 Jahre vergangen irgendwie seitdem oder teilweise noch länger, und dann denkst du, wow, wie die Zeit vergeht. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch eine tragische Figur, Ritchie ist eine tragische Figur, weil er war ein großartiger Lehrer auf eine gewisse Art und Weise, aber auch als Mensch so zwiegespalten. Mhm. Also weil es so ein superherziger Lehrer war. Auf der anderen Seite konnte er auch komplett das Gegenteil manchmal sein, wenn ihm was nicht gepasst hat. Mhm. Und wenn man sozusagen seine Rolle nicht richtig so wahrgenommen hat, wie er sich auch selber gesehen hatte. Diese ganzen wechselhaften Charakterzüge in ihm, dieses so auch so Sentimentale auf der einen Seite bei ihm und auch das Harte manchmal auch, da ist mehr als bei anderen, was in einem auslöst, wo man selber mit sich echt ringt teilweise und man merkt, dass man herausgefordert wird durch die Persönlichkeit dieses Menschen, der so krass war, der so wirklich einfach auch so krass gelebt, der war immer krass, der war einfach in allem krass.
Ja.
So, der hat einfach mal abends mal 300-400 Euro für Essen rausgeklopft für alle und am nächsten Tag war wieder nichts da. So, und weißt du, was ich damit meine? Und das war halt so ein ganz nettes Beispiel von krassem Leben.
Ja, aber das war, man muss trotzdem sagen.
Und das finde ich so, das schwingt ja auch so in mir mit.
Ja.
So
ja.
Diese Seele, die so krass immer auch, sorry, dass ich das Wort jetzt so häufig benutzt habe, aber das ist einfach, bleibt bei mir so doll da, dass er einfach immer mehr als 100% war.
Ja.
Oder weniger als 0.
Ja, ja, voll.
Es war
voll.
Immer dieses ganz krass, heftig oder ganz.
Ja. Nein, er hatte andere Talente, als mit Geld umzugehen, das muss man sagen. Aber letztendlich war das natürlich zweitrangig, weil, um euch kurz so ein bisschen mitzunehmen, was so großartig war an diesem Menschen. Wir sind mit 16, 17 Jahren, haben wir Ritchie kennengelernt. Und wenn man vor allem natürlich auch aus so, sag ich mal, kleineren Städten kommt, wie Zwickau und Plauen, und plötzlich steht so eine Jazz-Ikone vor einem und bestärkt einen darin, diesen Weg einzuschlagen, Musiker zu werden und sieht was in einem. Und es ist nicht nur irgendwie der Musikschullehrer, der das sagt, sondern es ist sozusagen jemand von Welt. Ja, Ritchie hat mit Chet Baker gespielt, mit Stan Getz, ist eine wirkliche Koryphäe im Jazzklavier. Und wenn so jemand dann vor einem steht und sagt, ey, ich sehe etwas Besonderes in dir und verfolge diesen Weg und uns darin bestärkt hat wie kein zweiter, dann löst das ein unglaubliches Gefühl aus und eine unglaubliche Motivation. Und man muss dazu sagen, der Unterricht bei Ritchie fand nicht immer am Instrument statt. Ritchie hat uns eingeladen, hast du es gerade gesagt, in die besten Restaurants der Stadt. Und hat uns so eigentlich auch, weil ich meine, wir hatten damals nichts so und hat uns dann so ein bisschen kulinarisch die Welt erklärt. Ich weiß, das erste Mal Sushi essen war mit Ritchie.
Ja.
Hat er gesagt, ey, müsst ihr kennenlernen, ist super. Und dann gab es auch immer gleich die Story, während wir Sushi gegessen haben, hat er uns erzählt von seinen Tourneen in Japan.
Ja.
Dann hat er uns mitgenommen zu Konzerten, hat uns da eingeladen hat uns zum Teil den Aufenthalt noch finanziert, hat für dich vermittelt, dass du nach New York konntest, zu Dave Liebman, was jahrelang sein Partner war, der auch Saxophonist war.
Ja.
Und hat einfach für uns ganz, ganz viel den Weg geebnet. Und ich glaube, den größten Samen, den er in uns pflanzen konnte, war wirklich dieses Be Yourself. Weil er uns Musik als was Tiefes Persönliches vermittelt hat, ne? Und immer gesagt hat, ey, das ist das Vokabular, bedient euch daraus, aber am Ende geht's immer darum, Sasch und Anton zu sein, weil anders andere gibt's schon. Das ist der Schlüssel. Individualität in der Musik, ne? Das ist der Schlüssel. Und das war einfach ja das Größte, was er hat uns geben können und hat uns wirklich Anteil nehmen lassen an seinem Leben.
Ich glaube, also das, was du sagst, unterstreiche ich komplett und ich denke jedes Mal auch selber, sei ein Mentor für andere auch wieder irgend. Du musstest das auch wieder zurückgeben, was du bekommen hast. Das ist so essentiell wichtig.
Ja.
Und das kann man in jedem scheiß Themenfeld übertragen.
Mhm.
Also von Kochen zu Holzhandwerk zu als Opa einfach für jemanden Zeit zu haben und jemanden zum Fußball zu fahren und einfach da zu sein. Das sind jetzt, das klingt so runtergebrochen, aber das ist so essentiell, dass man Menschen hat, die einfach Zeit haben oder sich öffnen und da sind. Und das war Ritchie auf jeden Fall auf eine ganz krasse Art und Weise. Ja, und was du alles gesagt hast, ich habe darüber nochmal mit meinem anderen Mentor gesprochen, mit meinem Saxophonlehrer Michael Arnold, den ich ja auch so mit 13 kennengelernt habe. Und er hat gesagt, ey Anton, das, was er für dich gemacht hat, war außergewöhnlich.
Ja.
Also von zu Dave mitnehmen, auf Tourneen mitnehmen und nach New York mitnehmen und sowas, das ist, das musst du sehen. Das ist einfach, ja. Das ist was ganz Besonderes. Er hat was in dir gesehen und hat das so übertragen auf euch und hat euch an die Hand genommen. Mhm. Auch als Duo.
Ja, total.
Uns gibt es wahrscheinlich als Duo gar nicht so.
Nee, und man muss auch sagen, Richie hatte selbst ein Duo mit eben jenem Dave Liebman und die beiden waren, also könnt ihr euch vorstellen, ähnlich wie wir oder wir sind wahrscheinlich ähnlich wie die beiden. Die sind durch dick und dünn gegangen und die haben zusammen geübt, die haben zusammen gespielt, die haben zusammen tausende Konzerte gespielt, waren blind aufeinander abgestimmt und das war für uns damals auch eine große Inspiration, weil ähnliche Besetzung, ne, oder gleiche Besetzung und gleiche Energie und Richie hat das, glaube ich, schon damals auch in uns beiden gesehen und man muss sagen, Richie war verheiratet mit der Musik und das macht es vielleicht auch, was du gesagt hast, diese Extreme,
ja.
Das ist nochmal eine andere Nummer, weil ich merke natürlich auch bei uns, ihr kriegt es auch durch den Podcast mit, es gibt viele andere Themen, die uns beschäftigen, allen voran, dass wir uns hier selbst managen und die Konzerte booken und darüber reden, welche Versicherungen wir abschließen müssen, wenn wir die Oper Leipzig bespielen, aber bei uns ist Familie wichtig und auf all das hat Richie letztendlich, ja, hatte Richie nicht und war einfach verheiratet mit der Musik und hat sein Leben zu 100% der Musik gewidmet. Und sein Körper letztendlich auch. Und das ist was hochgradig Inspirierendes, wenn du auf solche Leute triffst, die ihr Leben einer Sache verschreiben, bedingungslos.
Ja.
Aber das ist natürlich auch immer ein ganz schönes Extrem, was das mit sich bringt. Ich meine, das passiert sicherlich bei so, ja, bei bestimmten Sportlern, bei Künstlern, bei allem, was extrem ist. Es sind ja nicht nur Extrem-Sportarten, sondern auch Extremkünstler, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Ja.
Aber dadurch bleibt was hängen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, selbst
Richie, we love you.
Ja.
Danke für alles.
Ja.
Und mach's gut, wir sehen uns bald wieder.
Ja. Und man muss sagen, wirklich ein großes Stück Richie wird in unserer Musik weiterleben. Und wenn wir euch was empfehlen können, weil was ihr hören könnt, Richie Bayrach könnt ihr einfach bei Spotify eingeben. Zum Beispiel seine erste Solo-Piano-Platte, Hubris. Zum Beispiel auch so ein tolles Zeitzeugnis. Das war, glaube ich, so seine erste große Veröffentlichung, weil er stand auch sehr für Solo-Piano-Spiel.
Ja.
Ja.
Ihr Lieben, wir haben einige Fragen von euch bekommen. Wir haben ja eigentlich eine Kategorie, wo wir uns gegenseitig fragen, was Sascha, erzähl mir mal, warum blaue Käppi oder so.
Ja, ja.
Also das, was ich einfach schon immer mal von Sascha Stieler wissen wollte und umgekehrt. Ja. Aber ihr habt uns über die letzten Wochen immer mal wieder Fragen zukommen lassen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal ein paar Fragen durch. Nicht alle, aber so 2, 3.
Ja.
Und spielen mal so ein kleines Ping-Pong. Magst du einfach mal eine Frage vorlesen, Sascha?
Ja, sehr gerne.
Die uns erreicht hat.
Hier schreibt Michi, wie ist eigentlich Jazz zu verstehen? Und es schließt vielleicht ganz gut jetzt an Richie an. Wir hören wirklich viel Musik, Deutschpop, Rock, aber auch immer wieder andere Richtungen, aber an Jazz kommen wir nicht dran. Muss man Musiker sein, um es zu verstehen? Bin ich ein Banause? Warum klingt es so chaotisch? Hat es Regeln? Warum fällt es manchmal aus dem Takt? Antonio, wir fangen erstmal ganz allgemein an. Wie ist eigentlich Jazz zu verstehen?
Ja, dafür gibt es keinen Pauschalsatz,
ja.
Aber es gibt ja einfach ganz viele Ströme in der Musik, mhm. Und es ist eine Musik, die auch eine lange Geschichte schon hat und sie entsteht ja aus Folk-Songs, Work-Songs und Blues, Soul, mhm. Gospel und hat eigentlich den Kern in sich, dass es ganz besonders um Improvisation geht.
Genau, das ist der Schlüssel. Improvisation.
Der Anfangs-Jazz geht schon darum, eher auch, dass es eine Art und Weise des Swings auch ist, ja. Dass ein Rhythmus entsteht, den man so nicht kennt. Also mhm. Nicht nur einfach 1, 2, 3, 4, sondern ja. Es hat plötzlich so eine Betonung auf 1, 2, 3, 4. Gerade die Swing-Ära und so ist davon geprägt, dass es ja so ein Feeling hat von Rhythmus, den man so nicht kannte und den es so auch noch nicht gab. Mhm. So dass eben die sehr deutsche, zum ja. Beispiel, um das mal auf unsere Musik zu übertragen, deutsche Art und Weise des Zählens und des Fühlens von Musik, von Rhythmus auch, sehr umgedreht ist. Also bei uns ist ja alles so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und wenn ja. du in einem Volksmusiksendung guckst, klatschen alle immer auf 1, 2, 3, 4.
Ja.
1, 2, 3, 4. In der Jazzmusik oder gerade im Swing ist es komplett umgedreht. Da klatscht man nicht auf 1, 2, 3, 4, sondern klatscht auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Und durch diese 2 und 4 hat es schon einen ganz anderen Vibe.
Ja.
Das ist so erstmal das Grundding von diesem Rhythmusgefühl, woher das herkommt, auch aus den 30er, 40er, 50er Jahren, dass es eine andere Betonung von Rhythmus gibt. Harmonisch war das erstmal gar nicht so groß anders als in anderen Musikrichtungen. Aber das Besondere dann auch späterhin, besonders ab dem Bebop, das ist eine Musikrichtung, die in den 40er Jahren entstanden ist, aus großen Ensembles, früher gab es ja Big Bands und einen Sänger davor, entstanden dann kleinere Gruppen. Gerade in den 40er Jahren, wo dann Leute, die ihr Instrument besonders gut beherrschten, plötzlich anfingen, sich zu formieren und diese großen Bands zu verlassen und eigene kleine Gruppen zu entwickeln, um noch mehr Platz zu haben, ihr Können, ihre großen Fähigkeiten auf dem Instrument ausdrücken zu können. Große Protagonisten der Zeit sind damals Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach am Schlagzeug. Also Menschen, die außergewöhnlich gut auf ihren Instrumenten waren.
Ja.
Und harmonisch, rhythmisch noch mehr konnten als eben dieser Mainstream-Jazz damals.
Ja.
Und dieser Stil Bebop war schneller, war, man könnte sagen, jetzt im übertragenen Sinne trickreicher. Und das war so der Beginn, wo Jazz plötzlich so eine eigene Stimme entwickelt hat. Wo man selber als Individuum wahrgenommen wurde und man auseinander, also so raushören konnte, das ist der Saxophonist und nicht einer von fünfen aus der Band.
Also Individualität spielt eine große Rolle.
Und das ist der Start von individualistischer Musik in der Hinsicht, was Improvisation betrifft. Und das hat natürlich Auswüchse, die ganz groß sind. Also gibt es dann den Fusion, davor noch den Cool Jazz und dann aber auch plötzlich den Free Jazz. Also wo wirklich sehr, sehr frei improvisiert wird.
Ja.
Und das implizieren ganz viele Menschen mit Jazz. So, wo man denkt, ach krass, das ist ja, die spielen ja nicht nur die Melodie und die machen ja nicht nur den Rhythmus, sondern die packen noch ihre eigene Note da hinein.
Ja.
Und das meistens im Moment. Und das macht's, klingt für viele so chaotisch. Weil plötzlich etwas passiert, was aus der Norm fällt.
Ja.
Und das ist halt das Besondere. Das ist wie so ein Gespräch. Wenn man zu zweit ein Gespräch führt, dann kann man folgen.
Ja.
Wenn man aber zu dritt oder zu viert oder zu fünft gleichzeitig ein Gespräch führt und man sozusagen parallel in dem Moment auch spricht, teilweise, dann wirkt es wie Kakophonie.
Ja.
Wenn man dann aber noch tiefer schaut und die Symbolik dahinter checkt, merkt man, wow, die sprechen alle gleichzeitig und trotzdem hören die in dem Moment aufeinander.
Ja.
Und so ist auch kollektiviertes Improvisieren zu verstehen. Und dadurch wirkt es erstmal wahnsinnig wie eine Kakophonie für viele, die das noch gar nicht kennen.
Ja.
Aber wenn man sich damit länger beschäftigt, plötzlich reinkommt das plötzlich mal live erlebt, das Allerwichtigste ist, diese Musik live zu erleben im Konzert.
Ja, das wäre für mich jetzt die Kurzform gewesen der Antwort.
Sorry, war das zu lang?
Nee, es war jetzt eher Jazzgeschichte, aber für mich ist
wir können es auch rausschneiden.
Das ist ja alles gut, sozusagen.
Ich wollte nur den Hack, diesen Weg erklären, warum das plötzlich so individualistisch wird und warum das so eigen wird, weil es darum geht.
Ja. Naja, der Kern für mich der Frage ist, wie ist eigentlich Jazz zu verstehen? Die Frage stellen wir uns ja eigentlich nicht bei Musik, wie ist die zu verstehen? Ja, das ist ja schon so ein intellektueller Ansatz. Der liegt in so einer Musik nahe, weil das kann man auf die Spitze treiben, wie in jeden anderen Lebensbereichen auch. Ja, wenn du jemand hast, der interessiert sich für Modelleisenbahnen, dann kannst du sagen, na gut, welche Spuren gibt's? Das sind so die Basics. Und irgendwann wird er dir von irgendwas erzählen, wo du denkst, sag mal, was ist denn das? Das gibt's ja in jedem Lebensbereich, dass du sagen kannst, du kannst da ganz nerdig und ganz tief reintauchen. Ich glaube aber, wichtig ist, wenn man sich Jazz nähert, dass man Jazzmusik fühlen kann, ja? Und dass man sie so fühlen kann wie andere Musik eben auch. Weil wenn es nur eine Musik wäre, die es zu verstehen gilt, dann würde sie keiner tun. Weil keiner tut nur Musik, weil man sie versteht oder verstehen kann. Deshalb wäre wahrscheinlich genau das, was du angesprochen hast, Jazz ist eine Live-Musik und deshalb vielleicht auch mehr als jede andere Form, weil sie live durch Improvisation im Moment entsteht. Deshalb wäre meine Empfehlung zu sagen, geht mal zu einem Jazzkonzert und am besten in einen Club. Jede Musik braucht ihren Raum und Jazz ist meiner Meinung nach am besten in einem Jazzclub oder in einem Club zu erleben. Das sind Clubs, da passen manchmal 50 bis 100 Leute rein, aber dort kann diese Musik, die oft akustisch gespielt wird, wirklich sich am besten entfalten. Und man sieht wirklich, wie Musiker ihr Instrument spielen können. Das ist das ganz, ganz Tolle. Und man kann sicherlich in dem Moment eintauchen in diesen Moment und sich darauf einlassen, mehr als es vielleicht bei der Platte irgendwie der Fall ist. So. heutzutage muss man sagen, dass über all das, was Antonio schon gesprochen hat, es inzwischen einen riesigen Impact gibt von Jazzmusikern, die vielleicht vor 50 bis 100 Jahren gelebt haben, auf die heutige Generation, die heutige Zeit. Es gibt natürlich alle Extreme, ja, aber der Fakt, dass man wieder improvisiert und dass das ein Stilmittel ist in Musik, ja, und dass auch Jazz eine bestimmte Art von Sprache ist, die man in der Musik bedient, die hat einen riesigen Impact auf unsere moderne Musik. Also nicht zuletzt wir kommen aus dem Jazz, aber es gibt ganz viele tolle Musikbeispiele heutzutage, wo wir gar nicht sagen würden, ist das jetzt Jazz oder was ist das, aber wo man sagen kann, das ist inspiriert von Jazz und von improvisierter Musik. Ja, und wo wir uns vielleicht gar nicht diese Frage stellen müssen, müssen wir das verstehen. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel in unsere Playlist reinhört, sind viele Sachen drin, die eigentlich jazzaffin sind. Ne? Wo man sagen kann, ey, das wäre doch zum Beispiel so ein guter Zugang, sich dieser Musik zu nähern, ohne dabei intellektuell werden zu müssen. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man Jazz lieben will, muss man ihn fühlen können.
Ja. Ne? Wie gesagt, es ist die Mutter aller
ja.
populären Musikstile.
Absolut, absolut. Aber ich finde die Zusammenfassung trotzdem gut.
Okay, ne? Also, okay, gut. Ich hatte jetzt gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich zu sehr ausgeführt habe.
Nein, überhaupt nicht.
Aber ich denke manchmal, es hilft erstmal, um überhaupt erstmal zu wissen, wo es herkommt.
Ja.
Um zu spüren dann, das ist die Geschichte.
Ja.
Jetzt checke ich erstmal, warum man so spielt.
Ja, voll.
Weil es darum geht, sich auszudrücken.
Ja. Entschuldigung, gibt es noch eine zweite Frage?
Es gibt einige Fragen.
Ja.
Hast du noch was auf deiner Liste?
Ja,
wenn nicht, dann lese ich hier noch was vor.
Wie entscheidet ihr euch für die Titel eurer Songs?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Titel, wo wir sofort spüren, glaube ich, das ist Sehnsucht.
Ja.
Also, weiß nicht, als wir Sehnsucht geschrieben haben, war für uns beide klar, das ist Sehnsucht. Mhm. Das ist das Gefühl.
Ja.
Und als wir Angekommen geschrieben haben, war das genau so.
Mhm.
Ne? Diese Grundtonart hat einfach gepasst. Das Gefühl, ich komme hier gerade in dem Moment an.
Mhm.
Egal, ob das bei einer Person ist, Ort, irgendwas. Ne?
Mhm.
Aber es gibt auch Titel, wo wir noch nicht wissen, wie wir die nennen könnten.
Mhm.
Zum Beispiel bei Das Märchen von der Wolke.
Ja.
Und dadurch, dass wir irgendwie Menschen sind, die sich auch mit Literatur, mit Belletristik, Lyrik auseinandersetzen, kommt immer mal wieder auch so ein Gedicht um die Ecke, wo man sagt, ey, das würde ja passen.
Ja.
Und das sind so die Vorlagen auch.
Mhm.
Und lustige Geschichten aus unserem Alltag.
Ja.
Also Dinge, wo wir herkommen. Also zum Beispiel Talsperre Pöhl finden wir eine geile Geschichte, weil das ist eine Talsperre, die um Plauen liegt, wo wir beide recht häufig auch als Kinder waren.
Mhm.
Und es ist eine Talsperre, wo es auch immer noch einen Ort gibt, der Pöhl heißt, der im Wasser liegt.
Ja.
Das ist der alte Ort in der Talsperre.
Mhm.
Der ja natürlich, wo die Menschen wegziehen mussten, weil sie wirklich diesem Stausee sozusagen weichen mussten.
Ja.
Und wenn man tauchen geht, sieht man noch die Grundmauern der Kirche, glaube ich, und so.
Ja.
Und das fanden wir irgendwie so einen spannenden Ort, ein versunkenes Atlantis im Vogtland.
Ja.
All solche Geschichten finden wir spannend und vertonen sie dann.
Oftmals läuft es auch bei uns so, dass das Persönliche dann das Allgemeine schlägt. Ne? Das ist genau das, worüber wir schon im Jazz gesprochen haben und was Richie auch meinte, dieses Be Yourself. Und ich glaube, auch bei uns beiden ist es am Ende authentischer, wenn mal ein Stück Talsperre Pöhl oder Plagwitz heißt, als wenn wir dann von der ganzen weiten Welt träumen würden und sagen würden, das Gefühl können wir gar nicht einfangen, ne? Sondern dieses Gefühl eher einfangen, was wir hier haben in unserem Umfeld. Und deshalb sind Stücke oftmals entweder bestimmten Personen gewidmet, die in unserem Leben eine Rolle gespielt haben oder Orten, die uns berührt haben. Oder eben einem ganz bestimmten Gefühl. Manchmal haust du auch irgendwas raus, wie bei Dau Duba Dibi Duba Day. Das hat ja keinen tieferen Sinn. Aber dieses
aber
Stück,
fand ich lustig.
Das war so, ja, okay, das klingt so. Ne? Und wenn wir dann schon beim Schreiben so ein Gefühl haben, Blauer Flamingo war auch so ein Ding. So dachten, ja, es ist das war der Arbeitstitel und das war es dann aber auch.
Ja, es gibt's halt nicht und trotzdem gibt's das.
Ja, so der Typ, der aus der Reihe fällt.
Ja.
Passt ja auch.
Finde ich gut, ein blauer Flamingo. Der könnte auf jeden Fall nicht auf einem Bein stehen.
Antonio, ich würde sagen, unsere Kategorie Deep Talk oder Quatsch skippen wir heute.
Ja.
Und wir schließen eigentlich an diese doch in die Musik abgebogene Folge.
Ja.
Nämlich mit unserer Playlist Duschlieder Pikachu.
Mhm.
Hast du uns was Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe eigentlich gar nichts mitgebracht, weil ich auf die Sendung warten wollte und dann entscheiden, was ich einfach drauf packe.
Ja.
Und ich packe jetzt was drauf, was mich sehr geprägt hat, weil wir jetzt dieses Thema Jazz hatten. Ne?
Ja.
Und ich dachte, ich packe jetzt einfach was von Charlie Parker drauf. Was hältst du davon? Charlie Parker ist so der Inbegriff des modernen Saxophonisten, hat angefangen Bebop zu spielen in den 40ern. Und ich habe das sehr viel gehört als Jugendlicher und dachte, was ist das für eine schräge Musik? Und pack jetzt, was packe ich denn drauf? 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 Was packe ich denn drauf?
Charlie Parker mit Orchester.
Ja.
Die Platte ist doch geil.
Ja, genau. Das ist so einfach zum Reinkommen.
Wie heißt das mit irgendwas mit Paris?
Genau. Ich sag einfach, das Stück heißt Summertime.
Okay.
Ist mit Streichern? Das ist es. Yes. Ja. Ich pack einfach Summertime drauf.
Summertime von Charlie Parker im Februar.
Genau.
Zu Lichtmess.
Aber es ist, klingt auch so traurig, der Song.
Ja.
Und hat ja auch irgendwie so einen traurigen Vibe.
Ja.
Aber passt ganz gut. Und ich finde, es ist ein guter Einstieg, um einen leichten Jazz irgendwie reinzubringen.
Das ist doch gut.
Ja.
Das ist doch gut.
Summertime mit Charlie Parker und Streichern.
Sehr gut. Guter Tipp. Antonio, ich habe ein Album eigentlich wiederentdeckt, was wir beide sehr geliebt haben. Auch von einem Jazzmusiker. Und zwar Avishai Cohen. Ein unglaublicher Bassist, ich glaube aus Israel stammend, ja, aber in USA lebend, ich habe es gar nicht genau recherchiert.
Mhm.
Auf jeden Fall hatte er oder hat immer noch eine Band und hat unglaublich tolle Platten gemacht. Und eine Platte, eigentlich wahrscheinlich unsere Lieblingsplatte von ihm, ist Aurora. Und das ist unglaublich schönes Songwriting. Also, und man muss auch, genau das ist ein perfektes Beispiel dafür. Es sind alles Leute, die aus dem Jazz kommen. Und ich glaube, wenn ihr aber in das Album hört oder vor allem in diesen Song, den ich euch empfehlen werde, wird man hören können, Improvisation spielt eine große Rolle, aber eben auch Songwriting spielt eine große Rolle, aufeinander hören spielt eine Rolle. Es ist einfach, ich bin ganz begeistert von dieser Musik, bin froh, dass ich es jetzt wiederentdeckt habe, weil es gab ein paar Jahre, da haben wir die wirklich ständig gehört. Und den Song, den ich draufpacke, der passt natürlich in den Februar. Er heißt nämlich Wintersong.
Oh, ja. Sehr gut. Ich liebe auch die Platte, weil es eben auch diese orientalischen Klänge oder israelischen Klänge auch hat, die jüdischen Melodien und so.
Er singt auch noch.
Unglaublich schön.
Ist unfassbar schön. Und er hat auch einen ganz tollen Pianisten. Ich glaube, in dem Moment, wo die Platte aufgenommen wurde, war der Pianist Anfang 20. Es wäre ein Rätsel, wie man mit Anfang 20 so gut spielen kann. Ich glaube, er heißt Chai Maestro.
Ja. Geiler Name auch.
Ja, und oh Gott, der kann wirklich gut Klavier spielen. Also nicht nur gut Klavier spielen, sondern auch, der hat irgendwie das Herz am richtigen Fleck. So klingt es zumindest in seiner Musik.
Lieber Sasch, deine Geburtstagswoche endet, oder Geburtstagswoche endet morgen.
Ja.
Es war eine schöne Woche, oder?
Es war eine schöne Woche. Man muss auch sagen, danke an alle, die in Hannover waren.
Ja.
Wir hatten noch unser Nachholkonzert.
Im Pavillon. War mega cool. Hat richtig Spaß
ganz
gemacht.
Ganz toller Laden. Tolles Publikum. Wir kommen wieder wie an so vielen Städten. Wir kommen wieder im Dezember.
Wir spielen am 13. Dezember wieder in Hannover.
In Hannover, ja. Aber es war wirklich schön. Wir haben uns auch wirklich nochmal drauf gefreut, wie kleine Kinder, weil es eben nicht in so einem Tourzeitraum war, wo man dann doch irgendwann denkt, ja komm, jetzt nur noch 19 Konzerte.
Mhm.
Sondern der Termin stand so alleine für sich in einer Zeit, wo wir gerade nicht so viel spielen. Hat es dann umso mehr Spaß gemacht. Und ja, wir waren drüber. Auf eine schöne Art und Weise.
Danke.
Ja.
Sasch.
Danke für den leckeren Kuchen, für das leckere Gespräch.
Ja, und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche.
Ja.
Sorry, wenn wir manchmal zu sehr gehakt haben, kann man so sagen.
Nein.
Ich hatte jetzt gedacht, ich habe zu lange über Jazz gesprochen, aber nein.
Ich könnte dir Stunden zuhören, wenn du über Jazz redest. Ja.
Und wir wünschen euch eine gute Woche.
Ja.
Schreibt uns, wenn ihr was auf dem Herzen habt.
Ja.
Schreibt uns einfach an info@egolaut.de.
Ja.
info@egolaut.de.
Ja.
Ich lese das, bekomme das.
Ja.
Wenn es irgendwie was ist, was uns beide betrifft, schicke ich es natürlich an Sasch weiter und wir besprechen das dann zusammen.
Ja.
Also wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Anregungen, haut einfach was raus und lasst eine Bewertung hier da beim Podcast. Das hilft uns weiter.
Ja, dass sich die Geburtstagswoche rumspricht.
Genau, Geburtstagswoche rumspricht.
Überlegt doch mal.
Und teilt den Podcast gerne.
Ja.
Und wir sehen und hören uns zum Live-Podcast oder dann eben nächste Woche Montag wieder hier.
So sieht's aus.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.